Ich wurde direkt im Hausflur angesprochen. Ich wurde auf der Straße angesprochen. Ich war beim Sport und habe irgendwie gemerkt, jemand von der Seite guckt mir die ganze Zeit komisch an. Und die so, du bist doch die von Gitti. Und dann wurden mir Hände und Füße gezeigt. Und der erste Partner, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der hat zu mir gesagt, ich habe gedacht, sie sind verrückt.
Hallo bei So geht's Startup. Ich bin Sarah Heuberger, ich bin Redakteurin bei Gründerszene und ich hatte heute die Gitti-Gründerin zu Gast, Jenny Baum-Minkus. Gitti ist ein Startup, was umweltschonende Nagellacke herstellt. Viele von euch kennen das Startup wahrscheinlich von Jennys Auftritt bei DHDL vor kurzem. Da hatte sie die Juroren so begeistert, dass alle unbedingt ein Investment haben wollten. Der Deal mit Judith Williams ist letztendlich nicht zustande gekommen. Trotzdem hat Jenny vor kurzem eine Millionenrunde gemacht. Darüber haben wir kurz gesprochen in der Folge. Es ging aber auch darum, wie sie eigentlich die Idee zu Gitti hatte, kurz nachdem sie ihren sehr gut bezahlten Corporate-Job hingeschmissen hat. Und sie spricht auch darüber, weshalb ihrer Meinung nach der Hype um D2C-Startups berechtigt und noch lange nicht vorbei ist. Ich glaube, so außerhalb der Startup-Szene kennt man dich jetzt spätestens seit deinem Auftritt bei DHDL. Ist das jetzt irgendwie so, wirst du jetzt schon auf der Straße erkannt? War das so krass?
Ja, also um ehrlich zu sein, hätte ich mit der Welle an Aufmerksamkeit oder sowas niemals gerechnet. Ich glaube, als Gründerin, klar, ich wusste ja, ich bin da und ich wusste auch, was da passiert ist. Und dann ist man aber ja am nächsten Tag immer wieder schon total in seinen Aufgaben, in seinen Themen und das, was man irgendwie umsetzen wollte. Und ich bin tatsächlich ganz früh am nächsten Morgen aus dem Haus und wollte zum Sport, also nach der Aufzeichnung. Ich wurde direkt im Hausflur angesprochen. Ich wurde auf der Straße angesprochen. Ich war beim Sport und habe irgendwie gemerkt, jemand von der Seite guckt mir die ganze Zeit komisch an. Die so, du bist doch die von Gitti. Und dann wurden mir Hände und Füße gezeigt. Und ich dachte mir auf einmal, wow, also selbst im Supermarkt, jetzt auch gerade mit Maske, wo ich drauf angesprochen wurde, irgendwie, ich habe Gitti und schon von Anfang an und meine Oma hat Gitti. Und also es hat mich ehrlich gesagt ganz schön überrollt, damit hätte ich nicht gerechnet. Ja, wie viele Menschen das dann tatsächlich auch gesehen haben und wie viele einen dann auch tatsächlich erkennen. Wobei man muss dann sagen, ich habe ja diese Frisur, die anscheinend auch so ein bisschen auffällig ist, so bei der Maske, wo irgendwie immer oben dieser Knödel ja auf dem Kopf ist.
Der Signature-Haarschnitt.
Ja, genau. Frisur, ja. Genau, diese Signature-Frisur. Und anscheinend wurde ich dort auch mit Maske erkannt und ja, Wahnsinn. Und auf wie vielen Kanälen von LinkedIn-Nachrichten, E-Mails, bei Social Media, Briefe ins Büro gekommen, Menschen irgendwie gratuliert haben und Menschen, auf die ich vor Jahren irgendwie mal beim Reisen in Australien getroffen habe, die mir irgendwie geschrieben haben, so. Also das hat mich schon, wahnsinnig begeistert, ja, natürlich auch.
War das dann auch ein bisschen komisch? Also es klingt ja ein bisschen jetzt so, als wärst du so eine Musikerin, die auf einmal berühmt wird und dann ist man erstmal so ein bisschen überfordert, ja vielleicht auch, wenn man im Supermarkt ja auch nicht unbedingt dann die ganze Zeit angesprochen werden will. Also war das auch irgendwann mal so ein bisschen, wo du dir gedacht hast, so, oh, das ist jetzt ein bisschen too much?
Ja, also too much. Ich freue mich natürlich und am allermeisten habe ich mich gefreut, wie viele Menschen zu mir gekommen sind und haben mir ihre Finger gezeigt und haben gesagt, ich habe schon ganz lange Gitti. Das fand ich Wahnsinn. Also einen Morgen, wo ich zum Bäcker gegangen bin, wo ich auch definitiv sonntags morgens mich irgendwie nicht geschminkt irgendwie auf die Straße oder sowas gehe, wo mich jemand dann in der Schlange angesprochen hat, dann dachte ich mir so kurz so, okay, bedeutet das, dass ich jetzt immer meine Haare machen muss, wenn ich rausgehe? Oder so dachte ich so, ach Quatsch. Ich habe mich total gefreut, weil ich so Leute, die sich persönlich mich angesprochen haben, nur positive Kommentare bekommen habe von, dass sie das schon kannten, dass sie schon gehört haben und wie abgefahren und wie toll oder dass sie jetzt bestellt haben und dass sie total begeistert sind auch von dem, was wir vorhaben. Und ja, das freut einen natürlich, gerade wenn man so wie wir an so einer Vision arbeitet, halt auch so eine Industrie zu revolutionieren, dann sollte man auf jeden Fall keine Angst davor haben, auch diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich freue mich halt am meisten mal, wenn ich auch Feedback bekomme zu, hey, mir ist übrigens aber das aufgefallen, könnt ihr das noch machen, etc. Also das spornt uns natürlich total an und das freut, glaube ich, auch einfach das ganze Team enorm, wenn wir dann diese Rückmeldungen bekommen. Ja.
Gab es denn auch negatives Feedback?
Ja, also ich habe schon zwei Nachrichten bekommen, auch direkt in meinen Account, mit so kritischen Hinterfragungen und auch irgendwie zu Frauen in Führungsrollen oder auch als Gründerin, was denn mit meiner Familie ist und wie ich mir das vorstelle, auch irgendwie perspektivisch. Und bei uns sind ja auch viele Frauen im Team. Oder was auch darauf geht, eigene Familienplanung. Aber um ehrlich zu sein, habe ich das total abgetan. Ich fand es ganz interessant, dass diese Nachrichten dann auch über so anonyme Accounts geschrieben wurden. Und ich dachte so, okay, wenn sich jetzt jemand so viel Mühe macht. Und ich glaube aber immer noch, dass wir natürlich auf so einer Schwelle sind, wo man auch ganz viele Frauen in solchen Positionen hat und die auch bei uns die Führungspositionen alle mit Frauen besetzt werden. Und ich finde es total großartig. Und es gibt so viele tolle Gründerinnen, natürlich auch tolle Gründer irgendwie da draußen, aber anscheinend den einen oder anderen piekst es ja doch noch und dann denkt man sich natürlich irgendwie jetzt erst recht.
Wie bescheuert, aber auch, dass sich dann irgendwer da draußen die Mühe macht, so einen anonymen Account anzulegen, um dann irgendwelche erfolgreiche Gründerinnen zu schreiben, wie es denn mit ihrer Familienplanung ist. Also es ist doch, kann denen doch total egal sein.
Anscheinend ist es natürlich irgendwie immer noch ein Thema und deswegen freut mich das natürlich erst recht, wenn man dann auch eine Plattform kriegt und wir uns auch gegenseitig unterstützen und ich gerade auch so mit Gründerinnen in der Szene wir einen total tollen Austausch haben und ich glaube, es einfach da auch gilt, sich gegenseitig zu unterstützen und füreinander da zu sein und aber auch die Visibilität zu fördern, weil es ist einfach auch nicht noch nicht die absolute der Alltag oder das, wie es sein sollte. Und ich meine, daran arbeiten wir auch.
Hast du dich denn mit anderen Gründerinnen und Gründern auch ausgetauscht, bevor du zu DHDL gegangen bist? Also vielleicht mit welchen, die das auch schon durchgemacht haben?
Ja, klar, man fragt natürlich nach Erfahrungswerten und versucht so ein bisschen zu verstehen, wenn man im Moment weiß, dass man ausgestrahlt wird, das bekommt man ja erst sehr kurzfristig gesagt. Also wir wussten gut zwei Wochen vorher, dass wir jetzt ausgestrahlt werden und dann nochmal so zu verstehen, was hat das auch bei anderen bedeutet oder was hat das auch mit denen gemacht? Und das war natürlich ganz spannend, dass ich da auch in meinem Umfeld Leute hatte, die halt schon mal da waren, die dann sagen, okay, bereite dich darauf auf jeden Fall vor. Oder
was haben die dir geraten?
Ja, bestimmte Sachen, auf wie man jetzt vorbereitet sein muss bei Presseanfragen, was wir schon mal vorbereiten sollen, was so Fragen sind, die kommen und Themen. Und natürlich, das war uns aber natürlich auch klar, wie man irgendwie den Job natürlich auch ausrechnen sollte. Aber dann noch so ein paar Tipps und Kniffe, auf was man denn nochmal achten sollte und auch an dem Tag tatsächlich der Ausstrahlung selber oder was auch das dann vielleicht auch einfach danach bedeutet, nach so einer Ausstrahlung, wie es dann irgendwie weitergeht. Und ja, es gab, das merke ich aber generell jetzt nicht nur bei der Höhle der Löwen, sondern auch bei ganz alltäglichen Punkten, dass ein extrem toller Austausch stattfindet in der Szene untereinander und dass man Fragen stellen kann und dass man da ganz ehrliche und tiefe Antworten bekommt, okay, wie man damit jetzt umgeht oder was man da irgendwie nutzen kann oder besser machen kann oder Best Practice. Also das finde ich schon gut.
Meinst du jetzt generell in der Startup-Szene oder unter so vor allem so Gründerinnen oder auch jetzt DHDL-Startups, die das dann gemeinsam so durchstanden haben?
Schon generell in der Startup-Szene, also wirklich ein extrem, also so erlebe ich es, ein extrem wertvoller, unterstützender Austausch, egal zu welchem Thema. Ob ich jetzt eine Frage habe, welches Shop-System ich nutzen sollte oder was für ein Tool gut ist für E-Mails versenden, also man kann jede Frage stellen und kriegt irgendwie sofort Hilfe oder Unterstützung. Also das, ich komme ja eigentlich ein bisschen aus der Corporate-Welt. Mhm. Und ich muss sagen, dass ich, glaube ich, innerhalb des Unternehmens nicht so schnell so viel wenn man andere Abteilungen gefragt hat, so schnell so viel Feedback bekommt, wie ich es jetzt in der Startup-Szene bekomme von ganz anderen, die in ganz anderen Startups arbeiten. Also,
obwohl man ja eigentlich am gleichen Strang ziehen sollte, wenn man in einem Unternehmen würde.
Ja.
Und hast du das auch mal irgendwie mitbekommen, dass es da auch so Neid oder Wettbewerb gab? Also ich meine, es gibt ja auch Startups, die vielleicht in einer ähnlichen Bereich arbeiten wie du. Gibt es da gar nicht so ein, hey, ich bin jetzt mal ein bisschen vorsichtig, weil ich habe sonst Angst, dass...
Also ich persönlich habe es noch überhaupt nicht direkt erlebt. Also ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt jemand irgendwie das sich eigentlich denkt oder so das ist. Aber in all dem Austausch, den ich hatte, und ich war auch schon in Startup-Camps, wo alle super transparent auch über ihre Herausforderungen gesprochen haben. Und da habe ich nur bislang Unterstützung und ja, auch Wertschätzung und auch tatsächlich ganz offenes und transparentes einen Austausch von Informationen erfahren, wo man wirklich sagt, okay, Leute, ich habe hier echt eine Herausforderung, ich zeige euch das jetzt mal, ja, könnt ihr mir da wirklich helfen? Weil da muss man ja auch auf den Punkt kommen und nicht um den heißen Brei herumlehnen, damit man wirklich Hilfe bekommen kann. Also was sich natürlich irgendwie jemand denkt, irgendwie stillheimlich in seinem Kämmerlein, das weiß ich nicht, aber ich erfahre sehr viel Unterstützung, sonst wären wir oder ja, wären wir auch bestimmt nicht da, wo wir jetzt heute auch mit Gitti stehen in dieser, innerhalb dieses Jahres, ja.
Du hast es jetzt gerade schon mal angedeutet, du kommst eigentlich aus dieser Corporate-Welt, du hast lange bei Coca-Cola gearbeitet. Mhm. Und ich würde auch gerne nochmal mit dir zurückgehen an die Anfänge von Gitti, weil es ist ja auch immer so ein bisschen die Gründerstory, die du so erzählst. Ich glaube, in der Küche von einer Freundin beim Glas Wein wurdest du gefragt, was würdest du tun, wenn du keine Angst hast?
Fast. Also ich war, wir waren beim Abendessen.
Okay.
Und ich hatte ja vor, mein Job bei Coca-Cola gekündigt, tatsächlich von jetzt auch gleich. Und ich glaube, das hat so in meinem ganzen Bekanntenkreis total für Aufruhr gesorgt, weil ich war zu dem Zeitpunkt für 13 europäische Länder für Women in Leadership-Programme verantwortlich. Und man denkt sich so, okay, cool, Anfang 30, du hast dich irgendwie in diesem Job auch hochgearbeitet und dann bist du da und dann denkst du dir so, irgendwie habe ich das Gefühl, das erfüllt mich nicht. Ich kündige jetzt und alle haben einfach nur gedacht, ich spinne.
Aber ohne einen Plan.
Ohne einen Plan, ja. Ich hatte keine Ahnung, was als nächstes kommt, aber mir war total bewusst, dass ich die eine Tür zumachen muss, bevor jetzt eine andere aufgeht. Und ich glaube, alle haben einfach gedacht, die spinnt. Und tatsächlich saß ich dann einen Monat später bei einem Abendessen in Berlin, wo wieder so ein bisschen das Thema kam, okay, Jenny hat ihren Job gekündigt, okay, erzähl doch mal wieso. Und dann saß ich aber jemanden, die irgendwie bei dem irgendwie hatten, wie sagt man, wir hatten ein paar Gläser Wein, irgendwann sagte sie, ja, aber was würdest du denn machen, wenn du keine Angst hättest? Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob es am Wein an dem Abend lag, aber das Erste, was mir in den Kopf geschossen kam, war tatsächlich Glitzernagellack.
Also die Story habe ich ja jetzt schon öfter gelesen, aber dann denke ich mir so, hä, wie kommt man denn da, also von allen Dingen in der Welt,
ja,
Glitzernagellack?
Ja, und ich glaube auch, das Absurde ist, ich trage auch nicht heimlich irgendwie gerne Glitzernagellack. Also ich habe schon immer, und du siehst den ja auch, das ist irgendwie die 101, die ich gerade trage, das ist irgendwie mein Lieblingston, das ist ein feuriges Rot, das trage ich immer. Das sind Leute, die auch jetzt mich angeschrieben aus dem Studium, die sagten so, okay, du hast immer noch den knallroten Nagellack. Ich weiß nicht, was es war, aber irgendwas war, das war der erste Gedanke und ich habe mich ja natürlich auch nicht getraut, das auszusprechen, weil ich das mega peinlich fand. Ich habe gedacht, du kannst doch jetzt nicht sagen, ja, was willst du mal, ihr Glitzernagellack. Ich fand das total peinlich und dämlich und habe nichts gesagt und habe aber gesagt, okay, coole Frage, da muss ich mal drüber nachdenken. Und dann sind wir aber in der Nacht nach Hause gefahren und wir lagen im Bett und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, irgendwie, und es war echt spät, irgendwie so vier am Morgen, ich muss was recherchieren. Und der so, was musst du? Und dann bin ich bei uns tatsächlich in die Küche und habe den Rechner aufgeklappt und habe das allererste Mal in meinem Leben über Nagellack recherchiert.
Nachts um fünf, oder?
Nachts um vier, da in der Küche sitzend. Und seit dem Moment bin ich total gehuckt und wie vom Blitz getroffen. Und ich glaube, ich war jemand, der auf jeden Fall schon sehr bewusst auch so oder auch vielleicht auf einer Reise war, bewusster zu konsumieren, ja, so würde ich es mal sagen, aber dass da jetzt in meinem Nagellack irgendwelche Inhaltsstoffe enthalten sein können, die krebserregend sind oder sich aus dem Hormonhaushalt auswirken können, davon hatte ich noch nie was gehört und das hat mich irgendwie total gefangen und dann bin ich halt in so eine Recherchewelt eingetaucht.
Aber irgendwas muss es doch schon vorher gegeben haben, dass du gedacht hast, hey, das ist doch irgendein Bereich, der interessant sein könnte. Also es war einfach nur die, du hast gerne vorher Nagellack benutzt und dachtest dir, da möchte ich gerne mal tiefer einsteigen. Oder wie kommt man dann auf so eine Idee?
Ja, also ich glaube, ich meine, an dieser Nacht, ich habe dann einfach recherchiert. Ich war dann irgendwie hat mich das anscheinend nicht losgelassen, aber da habe ich angefangen zu recherchieren. Und dann habe ich ja sehr schnell herausgefunden, was da für Inhaltsstoffe drin sind. Und ich meine, zu dem Zeitpunkt, ich hatte ja meinen Job gekündigt und irgendwie, vielleicht ist man im Kopf ein bisschen frei. Ich habe jetzt nicht sofort gedacht, ich mache ein Produkt oder ich gründe jetzt mein Unternehmen. Mich hat das einfach interessiert. Manchmal hat man ja irgendwie so auf einmal eine Freundin von mir, die hat gerade angefangen zu stricken, ja, die weiß irgendwie gerade alles, wie man strickt. Irgendwie, mich hat es einfach irgendwie fasziniert. Und ich habe aber schnell gemerkt, okay, das wird schon sehr intensiv. Ich habe nämlich schon angefangen, so eine riesen Datenbank, so eine Liste über Inhaltsstoffe und deren Auswirkungen auf den Körper, auf die Umwelt aufzusetzen und habe tatsächlich, man glaubt, es kam alle Patente von Kosmetikprodukten in Europa gelesen. Und besonders, weil da stehen auch sehr kryptische Sachen drin, wenn man davon keine Ahnung hat. Aber ich bin auch jemand, der, wenn er überhaupt gar keine Ahnung davon hat, aber irgendwie daran interessiert ist, und bei mir ist das dann meistens auch schon mehr als interessiert, ich steigere mich dann da so richtig rein, dann durchdringe ich das. Und dann kam, auch nicht sofort, aber nach einer Zeit nach dieser Recherche, dieser Moment, dass ich dachte, hä, wieso kann man das denn nicht besser machen? Und dann habe ich halt so eine Wunschliste kreiert, was für ein Produkt ich gerne hätte. Und um auch ganz ehrlich mit euch zu sein, bei meiner Wunschliste sind wir noch nicht. Also wir arbeiten sehr intensiv daran mit Gitti, aber da stehen wir noch nicht. Aber es hat mich einfach gefesselt und ich bin wie vom Blitz getroffen. Ich weiß nicht, was mit mir ist, aber ich kann nicht aufhören.
Aber wie lange hat diese Recherchephase gedauert, wo du dich einfach nur so total da reingegraben hast in diese ganzen Patente und Inhaltsstoffe und so weiter?
Gut 3 Monate, wo ich sehr viel, einfach so viel gelesen, recherchiert, überhaupt über Inhaltsstoffe auch verstanden habe, wie funktioniert das und
du hast auch keinen naturwissenschaftlichen Hintergrund oder so, ne?
Also ich hatte Bio, wenn das zählt, Bio im Abi, also bestimmt irgendwie schon ein Interesse für wie bestimmt auch was funktioniert, aber alles andere, nein. Ich muss aber auch sagen, ohne natürlich den Zugang zu solchen Datenbanken online und das einfache Sammeln von Informationen wäre das niemals möglich gewesen.
Ist also halt jetzt auch viel einfacher als vielleicht noch vor 20 Jahren oder so.
Ja, genau. Ja,
ja. Ja. Und dann hattest du irgendwann, ist dann so diese Idee gereift, kann man das nicht besser machen? Mhm. Und hast du dir dann auch irgendwann mal gedacht so, naja, aber vielleicht, wenn man es besser machen könnte, hätten es schon Leute gemacht?
Ja, nee. Also ich habe mir schon gedacht, ja, also mir ist ja dann aufgefallen, es gibt es doch nicht. Und ich glaube schon, dass es so viele Ideen auf der Welt gibt oder dass Leute sich das nochmal gedacht haben. Ich bin bestimmt nicht die Erste, die sich das gedacht hat. Aber dass es dann auch oftmals daran liegt, das auch umzusetzen. Weil das ist ja, da fängt ja irgendwie der Pain an, ja, bei der Ausführung und das dann irgendwie zu machen. Und als ich dann natürlich angefangen habe, gut, ich hatte natürlich auch kein Netzwerk und musste mir das irgendwie auch irgendwie alles erarbeiten, aber da habe ich sehr schnell verstanden, das, was ich will, gibt es einfach noch nicht. Und das gibt es auch heute noch nicht. Also sonst würden wir nicht so hart daran arbeiten. Und immer wenn ich neue Samples bekomme an dem, woran wir arbeiten und merke, okay, da sind wir einfach nicht, dann merke ich halt einfach, okay, die Industrie ist aber auch einfach noch nicht so da von dem, was ich mir da auf mein Blatt Papier geschrieben habe. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es den Tag gibt, wo ich zu dir sage, jetzt steht er da. Ja.
Und wie hast du dann weitergemacht, nachdem du da deine Lieblingsinhaltsstoffe dir zusammengesammelt hattest? Wie geht's dann weiter? Weil du warst ja so alleine, ohne besonderen naturwissenschaftlichen Hintergrund, gerade Job gekündigt, so ein bisschen. Also wie gehst du dann weiter vor?
Ja, also ich habe natürlich extrem viel Energie und wenn ich mich in was reinarbeite, dann tauche ich einen so eine Zone. Das heißt, ich hatte auf jeden Fall mich und meine absolute Motivation. Und dann war mir klar, ich muss natürlich jetzt jemanden finden, der mir entweder sowas entwickelt oder jemand, der schon mal an sowas gearbeitet hat. Und über die Patente, die ich da gelesen habe, habe ich Hersteller gefunden, die ich dann kontaktiert habe. Teilweise dann so ein bisschen so groß wie in der Kosmetikindustrie, äquivalent zu was Coca-Cola in der Getränkeindustrie ist, solche Unternehmen in der Kosmetikindustrie. Und ich habe die dann kontaktiert mit meiner privaten E-Mail-Adresse, die schön aus meinem Namen und meinem Geburtsjahr besteht, also noch richtig peinlich.
@hotmail.de.
Ja, so ähnlich, genau. Und ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass ich mir jetzt eine E-Mail-Adresse aufsetzen muss. Ich war einfach nur besser, ich will mit denen sprechen. Ich musste irgendwie ran. Die haben sich natürlich nicht gemeldet, sodass ich mir irgendwann gedacht habe, na gut, dann muss ich dann halt dahin fahren. Und dann stand ich da.
Also bei dem
Bei dem Hersteller, ja. Und dann haben die, natürlich beim ersten Mal ging das nicht, aber ich stand dann dort und dann hat man auf jeden Fall mal zugehört, was ich da irgendwie überhaupt will. Und der erste Partner, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der hat zu mir gesagt, ich habe gedacht, sie sind verrückt.
Weil du aber da auf einmal standest und da irgendwie...
Ja, ich habe gedacht, ich möchte ein Produkt entwickeln. Ich hatte ja einen Plan, was ich davor hatte und wie das jetzt geht. Und dann kam ehrlich gesagt ein Stein zum anderen. Dann habe ich war dabei einfach natürlich dann versucht, super viele Leute aus der Industrie zu kontaktieren, mein Netzwerk aufzubauen.
Und haben die das dann gemacht? Also dieses Unternehmen, haben die dann mit dir zusammengearbeitet?
Ja, mit denen habe ich angefangen, aber die haben das nicht hingekriegt, so zu machen, wie ich mir das vorgestellt habe. Das hat nicht funktioniert. Wir sind ein ganzes Stück gekommen, aber nicht dahin, dass man irgendwie sagt, okay, das Produkt ist irgendwie launchfähig. Aber durch die wiederum habe ich dann auch meinen jetzigen Partner rausgefunden. Und ja, irgendwie, ich glaube dann immer, führt irgendwie der eine Weg führt irgendwie direkt irgendwie in den nächsten und brachte irgendwie den einen Stein ins Rollen, der irgendwie den anderen angestoßen hat. Also ja, es war schon also so rückblickend betrachtet, dann denke ich mir immer so, was eigentlich auch eine abgefahrene Zeit natürlich. Mhm. Ja, so wo noch nichts ist, sowas zu kreieren.
Und ja. Wie lange hat das dann so ungefähr gedauert von dieser Nacht in der Küche, wo du recherchiert hast, dann die 3 Monate intensive Recherche, dann die ersten Anfragen bis jetzt das, fast forward zum ersten Launch?
Das waren gut 1,5 Jahre.
Okay, aber ja. Also das stelle ich mir jetzt relativ kurz vor dafür, dass man irgendwie ein komplett neues Produkt entwickelt und...
Für mich fühlte sich das an, also ich meine, Gott sei Dank, jetzt habe ich das Netzwerk, ich verstehe die Prozesse und so. Jetzt denke ich mir so, wow, also ich meine, es dauert schon. Ich meine, Produktentwicklung, wir machen natürlich auch ein physisches Produkt, geht natürlich niemals so schnell wie ein irgendwie, wie wenn man was adaptiert bei einem digitalen Produkt. Und die Entwicklung braucht natürlich, ich bin aber schon auch jemand, dem kann es dann manchmal nicht schnell genug gehen. Und dann musst du dir vorstellen, du arbeitest ja an einem Produkt und dann bekommst du ein neues Sample von dem Labor. Und dieser Tag, wo das Sample ankommt, ist ja so viel Emotion, die da auch drin steckt. Okay, jetzt haben wir genau das verbessert. Und du hast auch das eine verbessert, dabei ist aber der andere Aspekt wieder schlechter geworden. Also ein Beispiel, wir haben an der Trocknungszeit gearbeitet, dann wurde aber die Deckkraft schlecht. Also irgendwie so zu verstehen, okay, das kann doch jetzt nicht sein. Und dann dauert das ja wieder, ja. Dann muss es ja wieder irgendwie das Feedback ins Labor gegeben werden. Okay, was kann man machen, was kann man nicht machen? Und am liebsten würde man natürlich dann gleich selber rühren. Daran arbeite ich irgendwie noch, dass das funktioniert.
Ja. Und wie hast du dir diese 1,5 Jahre finanziert? Also wahrscheinlich, da hattest du ja kein Investment oder so, alle einfach aus Ersparten? Oder wie hast du das gemacht?
Ja, ich hatte ja natürlich das Glück, gerade durch den Job, den ich bei Coca-Cola hatte, jetzt auch definitiv so ein kleines Polster zu haben, dass ich jetzt nicht, dass ich da auch dafür genutzt habe und dass mir das überhaupt eine Möglichkeit hat, auch überhaupt so zu denken und so zu arbeiten. Und dann habe ich aber schon, das Nächste, was ich hinzugenommen habe, waren dann auch schon Business Angel. Nicht nur wegen dieses finanziellen Aspekts. Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, halt auch an finanzielle Mittel zu bekommen. Was für mich viel essentieller war das Mentoring und wirklich das Feedback. Und da habe ich ganz tolle Angel gefunden, die mit mir in den ersten Anfängen einfach zusammensaßen und sich Zeit genommen haben und mir bei ganz, ganz vielen Punkten Feedback gegeben haben, Hilfestellung mit ihrer Expertise geholfen haben und ja, mich überhaupt dann dahin gebracht haben. Also,
die hast du dann schon vor dem Launch mit reingenommen auch und vor allem nach der Expertise ausgewählt.
Ja, also das kam dann genau in dem Sommer von dem Launch kam das dann. Da hatte ich schon mein erstes Produkt, genau. Und dann kamen die mit rein und ich habe mir meine Liste gemacht, wo ich dachte, okay, was für ein Experten bräuchte ich eigentlich an meiner Seite? Und das ist ja natürlich irgendwie viel produktbezogen, zeitgleich aber auch zu verstehen, was sind unsere Kanäle, also die digitalen, Marketing, Branding, wie baut man eigentlich so ein Unternehmen auf? Und habe mir dann irgendwie eine Liste gemacht und habe mir tatsächlich auch Personen, die ich total inspirierend fand, mit auf diese Liste geschrieben und habe dann irgendwie daran gearbeitet, die bei GT mit ans Board zu holen. Und bin natürlich jetzt total stolz, dass...
Auch wieder mit der Hotmail-Adresse angeschrieben.
Nee, dann zwischenzeitlich hatte ich dann auf jeden Fall schon die GT-Adresse. Und ist aber unfassbar, für mich unfassbar wertvoll, diesen tollen Kreis an Angel mit an Bord zu haben. Wahnsinnig unterstützend und wertvoll, auch für die Reise von uns.
Meiner Kollegin Lisa Zinsek hast du, glaube ich, mal erzählt, dass du noch vor dem Start von GT, also bevor es überhaupt die ersten Produkte gab, ein Kaufangebot bekommen hast von einer großen Berliner Firma. Ich weiß, wahrscheinlich können wir den Namen hier nicht sagen.
Nee, den können wir nicht sagen, ja.
Für eine 6-stellige Summe. Ja, das ist ja auch ganz schön ordentlich für etwas, was noch gar nicht existiert.
Ja.
Hast du dir kurz überlegt, das anzunehmen?
Ja, also es war nachdem ich bei Grace teilgenommen hatte, also dem Female Accelerator für Frauen mit Gründungsambitionen und total abgefahren hat, diesen ersten Preis da belegt hatte, was mir natürlich auch wieder geholfen hatte, mit dem Netzwerk und Zugang überhaupt zu der Szene zu bekommen. Und ich hatte damals auch schon so die ersten Prototyp-Varianten. Also ich hatte schon ein Produkt in der Hand, da war noch kein Branding oder irgendwie sowas, eine Idee davon drauf. Aber mir war natürlich klar, dass dieser Beauty-Markt extrem heiß ist und sich natürlich auch gerade einige in Berlin extrem mit diesem Markt auseinandersetzen und gerade mit dem Fokus auf D2C. Und ich war verführt, sonst hätte ich diese Gespräche, glaube ich, gar nicht geführt, weil ich natürlich zu dem Zeitpunkt schon gedacht habe, okay, also habe ich da so ein Produkt in der Hand, aber ich habe noch nie ein Produkt tatsächlich gelauncht, geschweige denn eine Marke aufgebaut oder noch weiter gedacht, irgendwie ein Unternehmen. Also davon war ich ja weit entfernt. Ja, es war ja Jenny in ihrem Esszimmer. Und dann habe ich mir das angehört und fand es natürlich auch irgendwie, es war natürlich für mich auch schon eine sehr relevante Summe. Und ich dachte, okay, ja, ist irgendwie doch ein bisschen verführt. Und dann an dem Abend, bevor ich das die Entscheidung treffen sollte, hat meine Mutter mich angerufen. Und ich würde schon sagen, dass auch am Anfang bestimmt auch meine Mutter auch schon kritisch war. Also nachher jetzt dann mich natürlich auch total unterstützt hat. Aber ich glaube, die einzige Person, die von Anfang an gesagt hat, großartig, was du machst, war mein Mann. Alle anderen waren kritisch. Und als dann ich das Gespräch mit meiner Mutter hatte, dann hat sie gesagt, Jenny, hör auf, deine Energie darauf zu fokussieren, mit diesen Herren zu sprechen. Ich möchte ein einziges Produkt vor mir sehen. Und darauf konzentrierst du dich jetzt. Und damals hatte ich auch noch keinen Namen und meine Mutter heißt Brigitte und die Kurzform ist Gitti. Daher kommt auch Gitti und das hat mich so ein bisschen auf den Hosenboden gesetzt, wie man so sagt. Und dann habe ich gedacht, okay, alles klar. Jetzt, warum jetzt? Also ich meine, das ist für mich auch wahrscheinlich so ein bisschen so once in a lifetime Geschichte, dass sowas überhaupt passiert, also oder dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, was so zu kreieren, was auch so einen Markt so beeinflusst, also von dem, was wir vorhaben. Und ja, als meine Mutter hat mich dann nochmal so wirklich in die Spur gesetzt und die Vorstellung natürlich, dass da jetzt ein paar mehr Gittis draus geworden sind, ist natürlich auch für dich ziemlich abgefahren. Ja, ich glaube, damit hätte keiner gerechnet.
Vor allem, das wäre ja auch ein bisschen so dieses... Das war so ein Projekt, was dich so total gepackt hat und du hast es auf die Spur gebracht und du hast es so was kurz davor, dass es funktioniert und dann so ein Verkauf wäre natürlich auch so ein bisschen so bevor dem Start eigentlich irgendwie so ein Fall einfach. Also es wäre natürlich, also das, worauf du dann die ganze Zeit hingearbeitet hast, wäre dann ja nicht so passiert in dem Sinne, ne?
Ja, also ich damals, ich glaube, ich bin da ja einfach so mit vollem Herzblut rein. Ich habe das, glaube ich, gerade auch damals gar nicht so analysiert, als ob das jetzt so ein Fall wäre, weil ich mir immer dachte, okay, geil, wenn dieses Produkt irgendwie in die Welt kommt, ja, dann finde ich das gut. Ich glaube, ich habe damals mir noch nicht zugetraut, dass ich das kann oder was eigentlich auch an Energie in mir steckt, was ich immer mehr realisiere, wie besessen ich auch davon bin, diesen Markt zu revolutionieren. Und das ist das, was mir diese Energie gibt. Selbst wenn jemand sagt, das geht nicht. Und ich mir denke, okay, dann finden wir jemanden, der es möglich macht, dass es geht. Und ich glaube, das ist dieser Treiber konstant, wenn jemand sagt, es wird irgendwas da, wird nicht funktionieren, immer wieder die Möglichkeit zu finden dessen. Und ich glaube, das ist irgendwie so diese Saat, die in dieser Nacht irgendwie in mir gesät wurde, I don't know why, ich glaube, die kann man sich auch nicht einreden, weil es ist so viel Arbeit, so viele kurze Nächte, so wenig Schlaf teilweise und auch oftmals so solche Straßen, in denen man irgendwie vor so einer Dead End steht, wo man irgendwie sagt, okay, geht nichts weiter und dann drehst du dich einfach um und sagst, okay, nochmal zurück, okay, und dann gehe ich jetzt irgendwie rechts und ich glaube, diese Energie, die hat mich irgendwie total gepackt und dafür bin ich auch extrem dankbar, weil es extrem schön ist, so zu arbeiten.
Hattest du denn auch kurzzeitig Angst, als du dich da in diesen Verkaufsgesprächen befunden hast, weil der Beauty-Markt ist ja mega umkämpft und es gibt auch viele Copycats oder wenn ein großes Unternehmen sagt, das wollen wir auch, dann machen die das einfach und die haben natürlich auch ganz andere Ressourcen als du, ja, als kleines Startup. Hattest du auch kurzzeitig Angst, dass die das dann auch einfach selber machen, wenn du nicht verkaufst?
Also erstens finde ich es total großartig, wenn auch andere Leute solche Produkte in die Welt bringen, weil ich mir denke, okay, das Ziel ist ja, dass dieser Markt sich ändert. Und da, wir haben schon einiges vor, aber da müssen auch andere auf so einer Bewegung mitziehen. Ich glaube, niemand anders ist Gitti. Niemand anders hat diese DNA oder auch diese Vision von, was Produkte sein sollen, wie wir das haben. Jemand anders mag eine andere haben und dann mögen das auch andere Käufer sein oder eine andere Community. Aber ich glaube, das ist, was uns auch extrem authentisch macht. Und ich glaube auch, das führt dazu, dass wir so eine starke Community haben, weil man das merkt. Weil man merkt und die Generation jetzt, was wir auch immer mehr merken, ist, jeder hat eine Stimme. Und mit jedem Produkt, was du kaufst, sprichst du deine Stimme aus. Also du hast die Wahl. Und das mit selbst mit solchen vielleicht banalen Entscheidungen wie, okay, welchen Nagellack kaufe ich mir jetzt irgendwie zum Auszubringen? Ich glaube, die neue Generation, die gerade heranwächst, die ist noch viel, viel stärker in dem Aspekt. Und da merken wir richtig, also wie wir irgendwie zusammenstehen. Ich glaube, auch gerade in dieser Zeit, wir waren noch nie so eng mit unserer Community verbunden wie jetzt. Und ja, das ist natürlich ein totales Gefühl. Von daher freue ich mich. Wettbewerb belegt auch immer um mich herum das Gefühl, okay, das machen die gut. Okay, lass mal sehen, wie wir es besser machen können. Das spornt mich eher an.
Also ich glaube auch, dass es eigentlich jetzt mittlerweile gerade bei D2C-Marken, wie ihr es eine seid, das ist eigentlich gar nicht so sehr. Natürlich ist das Produkt wichtig, aber der Community-Aufbau ist einfach super essentiell, weil es gibt irgendwie 1000 andere Nagellacke und genau, eure Community kauft aber Gitti so.
Ja.
Hast du da vielleicht irgendwie einen konkreten Tipp oder was war so dein wichtigstes Learning beim Community-Aufbau? Also ihr seid ja super stark auch auf Instagram zum Beispiel.
Ja. Also es war von Anfang an natürlich, das hat schon angefangen, als ich an dem Produkt gearbeitet habe, wo ich mir dachte, okay, das ist schön, wenn ich jetzt ein Produkt mache, was mir gefällt, aber das soll ja auch für anderen Wert haben. Ich will ja eine Daseinsberechtigung haben, ja. Ich will ja ein Problem von Menschen lösen und deswegen schon da war noch ich irgendwie ein Fragebogen an knapp 400 Frauen, wo die mir Feedback gegeben haben und das war so der Ursprung, wo ich verstanden habe, okay, es haben so viele Kunden und Kundinnen auch Herausforderungen mit Produkten, okay, die muss man aber verstehen. Und ich glaube, das ist der Vorteil der D2C-Marke, so nah dran zu sein. Und wir sind im super engen Austausch mit der Community, fragen ganz viel, lernen die Community besser verstehen. Wo drückt denn der Schuh? Es ist auch klar, dass wir natürlich nicht alles machen können, aber man erkennt schon sehr schnell, da gibt es anscheinend wirklich eine Mehrheit, die wirklich ein Problem mit was hat. Zum Beispiel total banal, bei unserem Produkt ist das der Pinsel. Wie trägt man denn so einen Nagellack wirklich einfach auf? Und da kamen also Leute, die gesagt haben, ich würde total gerne Nagellack tragen, aber ich kann das nicht, weil der Pinsel ist so bescheuert. Und dann haben wir dann knapp 3 Monate an so einem Pinsel gearbeitet, um so ein perfektes Auftrageverhalten auch zu kreieren für jemanden, der eigentlich sich gar nicht irgendwie sonst die Nägel lackiert, weil er denkt, ich kann das gar nicht alleine, ja.
Weil man das sonst nicht hinkriegt.
Genau, weil man es nicht hinkriegt, weil man sonst deswegen sagt, sonst geht man deswegen ja ins Studio und ich krieg's einfach nicht alleine hin. Und solche Dinge einfach zu verstehen, ist natürlich nur, wenn man die Leute fragt. Und für mich ist ganz essentiell, dass wir als Marke auch ganz viel zuhören, zu verstehen, was sind die Problempunkte der Zielgruppe, auch gerade wenn wir jetzt natürlich neue Produkte entwickeln. Was braucht es denn oder wo lösen wir tatsächlich denn auch ein Problem? Und das ist so ja die Basis von allem. Und ich meine, jetzt, wir haben aktuell, für uns ist natürlich das Thema Verpackungen auch total relevant und investieren gerade sehr viel Zeit und Energie an dem Thema Verpackung zu arbeiten. Und auch hier haben wir gesagt, die Power liegt ja in der Community und das Wissen liegt in der Community. Also vielleicht gibt es da draußen Menschen, die noch viel bessere Ideen haben von Materialien oder wie man es besser machen kann und haben ja jetzt gerade zusammen mit Jovoto, das ist eine Co-Creation-Plattform in Berlin, ein ganz tolles Projekt laufen, wo wir mit der Community gemeinsam unsere neue nachhaltigere oder noch nachhaltigere Versandverpackung kreieren und zu sehen, welche Designer jetzt aus welchen Ländern irgendwie dabei sind und sich gemeldet haben und Ideen haben und natürlich noch viel tiefer halt in so einen Aspekten sind, um eine wirklich nachhaltige und gleichzeitig natürlich aber auch schöne Verpackung zu kreieren, weil das ist ja was man sich auch oftmals selber gönnt und nach Hause schickt. Ja, ist toll.
Also ihr lagert sozusagen den Gestaltungsprozess oder den Entwicklungsprozess ein bisschen oder gebt ihr ein Stück weit auch an die Community ab und bezieht die damit ein. Und dadurch ist es ja auch gleich so ein bisschen, das Produkt entsteht aus der Community heraus, oder? Ja. Dann haben auch vielleicht auch die Kundinnen eher das Gefühl, wirklich auch Teil der Marke zu sein.
Total. Also jetzt gerade ist ja so, dass wir dann den Aufruf gemacht haben, wirklich, gibt es Designer oder gibt es designaffine Leute bei uns in der Community, die können sich dann bewerben, Teil dieses Projektes mit zu sein. Und dann gibt es eine Gruppe von Designern, die wirklich dann auch an diesem Projekt arbeitet. Und am Ende, die finalen Designs werden aber dann wiederum der Community vorgestellt und die Community entscheidet dann.
Votet dann nochmal darüber.
Genau. Und das halt zu sehen, und ich meine, am Ende des Tages ist das ja nicht kompliziert, weil wir machen sowieso sehr viele Votings und sehr viele Abstimmungen bei uns auch in den Social-Media-Kanälen, einfach um zu verstehen, was interessiert denn überhaupt oder wie schaffen wir es überhaupt auch eine Daseinsberechtigung zu haben, und das ist natürlich dann auch toll, am Ende des Tages zu sehen, dass jemand vielleicht irgendwie da teilgenommen hat und dann kriegst du eine Verpackung nach Hause, wo du irgendwie im Auswahlprozess mit involviert warst.
Mhm. Jetzt haben wir vorhin gerade im Vorgespräch schon mal kurz darüber geredet, dass ja ganz viele D2C-Marken auch durch Instagram, durch Kanäle wie Instagram super groß geworden sind, ihr ja zum Beispiel auch. Jetzt gleichzeitig verändert sich das natürlich alles rasend schnell und Instagram verändert auch seinen Algorithmus immer mal wieder. Wie siehst du denn die Zukunft vom D2C-Geschäft?
Ja, ich sehe eine riesen Zukunft für D2C-Marken. Ich glaube, die Staaten sind uns da noch einiges voraus als wir tatsächlich in Europa, weil ich komme ja aus dem Konzern und die größte Herausforderung beim Konzern ist, dass man gar nicht genau weiß, wer der Kunde ist. Wer kauft denn mein Produkt? Was sind denn die Probleme? Warum liebt denn der Kunde mein Produkt? Ich verstehe meinen Kunden gar nicht. Und wir sind direkt am Kunden dran. Ich verstehe meine Kunden total. Ich weiß genau, wer mein Kunde ist, was der sonst noch für Sachen kauft, was der für Interessen hat, etc. Und ich glaube, das funktioniert nur, weil wir so nah an dem Kunden dran sind. Und natürlich, wir sind keine Instagram-Marke. Ja, es ist ganz wichtig, natürlich auch die anderen Social-Media-Kanäle zu verstehen.
Was macht ihr noch so alles? Also was ist noch wichtig?
Für uns ist natürlich gerade total relevant, was bei TikTok passiert. Pinterest sind wir schon super stark. Und perspektivisch natürlich auch YouTube, weil es ein ganz toller Kanal für das Thema Beauty ist. Ist natürlich gerade, wir sind natürlich jetzt ein Jahr am Markt und unser Team wächst natürlich gerade stark. Man braucht Personen, die die einzelnen Kanäle verstehen, weil du nicht den Content, den du bei Instagram hast, bei YouTube ausspielen kannst. Das funktioniert alleine schon nicht von dem Format, wie du es aufnimmst und auch von der Schnelligkeit etc. Aber wir erreichen dort unsere Zielgruppe. Also ich sehe immer viel mehr, dass die Zielgruppe, die zu uns kommt, die sucht nach Inspiration von Influencern, von Bloggern, die steht vielleicht gar nicht mehr beim Douglas und am Trendtisch, weil die schon längst beim Influencer gesehen hat, okay, was sind denn irgendwie die neuesten coolen Produkte, die es jetzt irgendwie gerade gibt. Und ich glaube, da wahrscheinlich auch nochmal durch die aktuelle Situation und Covid-19 unterstützt, dass alle noch mehr am Telefon sind. Und das merken wir natürlich auch im Nutzerverhalten, gerade bei uns. Und vielleicht sich auch nochmal stärker das Kaufverhalten umstellt, dass ich mir auch wirklich Nagellack nach Hause bestelle. Also am Anfang hat man gesagt, das kauft keiner Nagellack online. Das ist also,
weil man das im Geschäft eigentlich sehen
genau,
muss.
Genau, weil man das sehen will und so und so. Und ich glaube, dass da sind so, das hat ja angefangen mit keiner kauft Schuhe online oder keiner kauft Parfum online. Und das ändert sich halt alles enorm. Und dort die Möglichkeiten haben auch, über deine eigenen Kanäle die Marke viel mehr zum Leben zu bringen. Wenn ich jetzt im Retail stehe, dann stehe ich natürlich neben ganz vielen anderen Marken und kann vielleicht auch meine Geschichte gar nicht so gut erzählen. Das können wir natürlich super stark auch über Social-Media-Kanäle überhaupt. Was sind das für Inhaltsstoffe? Wie trägst du das Produkt auf? Etc. Und gerade auch für so ein kleines Team wie uns, gleichzeitig natürlich auch so Retail und die eigenen Online-Kanäle zu spielen, Dann glaube ich, ist ganz wichtig, dass man sich erstmal fokussiert. Das ist immer sehr verlockend direkt, aber das ist eine ganz andere Situation, dann tatsächlich auch den Retail zu bespielen als seine eigenen Kanäle. Also wir haben extremes Potenzial, was wir überhaupt noch online ausschöpfen können, und das auf jeden Fall auch unser Fokus.
Das heißt, ihr seid ja von vornherein nur im Online-Shop gestartet, und also es war dir auch von vornherein klar, dass du eigentlich nur den Online-Shop als Vertriebskanal haben willst?
Wir haben ein paar ganz ausgewählte Retailer, mit denen wir zusammenarbeiten. Das ist das KDW, das ist das Soho-Haus, hier auch Ivy & Oak in Berlin, mit dem wir auch eine tolle Kooperation mit einer Sonderedition hatten, und das Le Bon Marché, das älteste Luxuskaufhaus in Paris, wo man eine ausgewählte kleine Kollektion von uns auch sehen kann. Aber der Fokus ist ganz klar auf online.
Und es soll auch jetzt nicht in näherer Zukunft irgendwie Richtung Handel gehen oder irgendwie Kooperation mit Drogerien oder
ja, irgendwas? Ich glaube, dass wir schon sehr viel Interesse, wenn man das mal so einfach so sagen kann, geweckt haben auf den unterschiedlichsten Kanälen. Für mich ist einfach unfassbar wichtig, unseren Kunden noch viel besser zu verstehen. Gerade da wir auch bei Nagellack oder Nagelfarbe, wie wir es auch sagen, zu unseren Produkten natürlich nicht aufhören wollen, sondern weitergehen. Und das, wir stehen ja für das Thema Conscious Beauty, also Kosmetik, die gut für dich selbst, aber auch dem Planeten ist. Und das nochmal auszuweiten, und da sehe ich einen ganz starken Fokus auf D2C.
Mhm. Jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal hier einen harten Cut machen und nochmal kurz über deinen DHDL-Auftritt sprechen, weil ich glaube, das interessiert auf jeden Fall auch ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer. Bisher ist es noch nie so vorgekommen, dass alle 5 Löwen einzeln investieren wollten.
Ja, so wie es mir gesagt wurde, gab es das wohl noch nicht.
Habe ich auch so gehört,
ja.
Und es ist ja dann aber so tatsächlich, dass zwischen Aufzeichnung und Ausstrahlung vergehen einige Monate. Mhm. Da passiert dann erfahrungsgemäß viel. Bei dir war es ja dann auch so, dass, also Judith Williams hat eigentlich einen Zuschlag bekommen. Mhm. Dagmar Wöll wollte mitgehen und hatte noch so eine kleine Beteiligung. Im Endeffekt ist ja der Deal nicht zustande gekommen. Mhm. Und Judith Williams hatte uns gegenüber erzählt, dass du gerne nach einer höhere Bewertung haben wolltest. Wie waren die Gespräche mit ihr? Also was ist da im Endeffekt passiert?
Also die Gespräche waren erstmal total toll, und ich habe auch wahnsinnig viel mitgenommen. Ich glaube, grundsätzlich muss man ja sagen, man pitcht, und dann hat man ja relativ, also man hat schon Zeit, aber man geht jetzt ja nicht so tief in die Gespräche, wie man es vielleicht auch einfach in anderen Investorengesprächen macht. Und das hat man ja auch gesehen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, zwei so starke Frauen und insbesondere auch noch so eine Expertin wie im Kosmetikbereich wie Judith an Bord zu haben. Und wenn die Sendung aber dann vorbei ist, dann setzt man sich ja einfach nochmal zusammen. Und da spricht man über ganz viele Aspekte. Wo soll die Marke hin? Was passiert mit dem Portfolio? Was sind die Vertriebskanäle? Und bespricht einfach nochmal auch wirklich ein Potpourri von Themen. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, und das passiert in jedem Investorengespräch. Und tatsächlich gab es einfach unterschiedliche Gründe, warum wir am Ende nicht zusammengekommen sind. Aber nach wie vor bin ich total froh, dass ich beide, also sowohl Judith als auch Dagmar, so als Weggefährten an der Seite habe. Und wenn ich eine Frage habe, ich immer anrufen könnte, und habe einfach wahnsinnig viel mitgenommen, auch als aus der Zeit, und eine ganz, ganz starke Lernkurve auch. Und bin natürlich dann auch, und das war wahrscheinlich eher so der Zufall, dass in der Woche der Ausstrahlung auch eigentlich gleichzeitig das Closing unserer Finanzierungs der Seed Extension war, und
stimmt, das kam dann kurz dahinter.
Ja, das war einfach, weil man nicht weiß, wann man ausgestrahlt wird, und das wirklich genau alles dann in einer Woche fiel. Ich natürlich auch wahnsinnig froh bin, was für starke Partner ich jetzt einfach an Bord habe. Ich habe schon gesagt, was für großartige Business Angel, mit wie viel Expertise aus der Beauty-Welt, aber auch aus dem E-Commerce-Bereich, und gleichzeitig auch so zwei tolle Venture Capital Partner, die das Thema Innovation und Nachhaltigkeit, was wir halt einfach vorantreiben wollen, extrem unterstützen. Und
genau, du hattest dann kurz danach, nach deinem DHDL-Auftritt, also als der ausgestrahlt wurde, eben verkündet, dass du eine 3-Millionen-Runde gemacht hast. Und das war dann also so, dass dann relativ schnell klar war, dass es vielleicht nicht funktioniert mit Judith und Dagmar Wöll. Und dann hast du dich eben sozusagen auf die Suche dann nach Investoren gemacht.
Also die Aufzeichnung war ja schon Anfang des Jahres. Ich hatte ja letztes Jahr war ich im Google for Startup Programm und hatte die tolle Chance, auf der Slush in Helsinki Gitti zu pitchen. Und tatsächlich danach haben wir auch so viele Anfragen bekommen, auch von Investorenseite. Und natürlich war klar, okay, wir haben hier eine Mission, das kriegen wir nicht alleine hin. Ich brauche Partner. Und nachdem dann natürlich auch klar war, dass wir in dem Setup mit Judith und Dagmar nicht weitermachen, dann geht es natürlich zu finden, okay, wer sind jetzt die richtigen Partner an deiner Seite? Und da gab es schon eine Anschubsfinanzierung, auch im April, so eigentlich so Hochzeiten von Lockdown, was eigentlich auch einfach zeigt, was für tolle Partner schon an der Seite haben, die einfach an das Große, was an dem man arbeitet, einfach glaubt. Und
mit deinen Bestandsinvestoren war die Runde dann?
Genau. Und dann einfach riesig gefreut haben, dass das jetzt nochmal erweitert wurde, wo ich ein weiteres Investment von Grazia und auch B2B mit an Bord gekommen ist. Ja.
Und jetzt bist du aber seid ihr erstmal finanziell ausgestattet? Oder wie ist da jetzt so die weitere Finanzplanung?
Ja, also wir haben natürlich jetzt einiges. Also ich kann sagen, dass bei uns im Hintergrund, da läuft der Schweiß, weil wir wirklich an ganz großen Themen arbeiten. Und da geht es ja ganz klar um das Thema wirklich Erweiterung des Produktes oder des Produktportfolios im Conscious Beauty Bereich an dem Thema nachhaltige Verpackungen, wo wir sehr stark gerade daran arbeiten, wirklich innovative Verpackungen zu kreieren, die auf das Thema Nachhaltigkeit ansehen, aber trotzdem natürlich designtechnisch so aussehen, dass du Lust hast, diese Produkte zu benutzen. Und natürlich braucht man dafür auch ein starkes Team, weil das kriegt man natürlich nicht alleine hin. Und da wachsen wir gerade stark und wachsen ja auch an unserem Standort in Berlin stark. Und da kann man sich sehr drauf gespannt machen, was im nächsten Jahr noch von uns kommt. Nichtsdestotrotz ist das, was wir ja vorhaben, wirklich eine Revolution des Marktes. Und damit hört es natürlich jetzt auch nicht mit der Runde auf. Ja? Also das ist immer ganz wichtig. Und ich auch jetzt natürlich viele direkte Angebote oder Gespräche bekomme und natürlich die immer führe, weil man natürlich immer schaut, okay, wie sieht die Reise weiter aus? Was passiert in der nächsten Runde? Was haben wir vor? Was sind die großen Themen, die wir angehen wollen? Und jetzt auch gerade durch den Sephora Accelerator, in dem ich drin bin, mit dem wir die Möglichkeit haben, Gitti zu präsentieren. Natürlich auch großartige Investoren irgendwie aus den USA, gerade aus dem D2C-Umfeld, auf uns aufmerksam geworden sind. Und das macht natürlich richtig Freude, wenn man mal mit den entsprechenden VCs dann einfach spricht über die Roadmap, die man auch noch vorhat.
Das heißt, Team soll wachsen. Wie viele Leute seid ihr aktuell?
Wir sind jetzt um die 20 gerade, genau.
Und da soll noch ein paar mehr dazukommen jetzt.
Ja, also wichtig ist, dass wir uns natürlich gerade aufbauen, was im Bereich Produkterweiterung stattfindet. Da gibt es demnächst ganz tolle News, wer dazu bei uns mit an Bord kommt. Und natürlich auch wirklich stark werden diese Operations auch zu handeln. Also, und natürlich am Ende des Tages die Erweiterung der Brand in unterschiedlichen Kanälen. Habe ich ja schon gesagt, es sind viele Kanäle, die für uns spannend sind. Und ja, da jetzt natürlich die besten und die inspirierendsten und kreativsten Personen haben, die auch das Herz am richtigen Fleck haben, weil wir sind sehr produktgetrieben, wir sind sehr getrieben davon, diese Industrie umzukrempeln, und da braucht man auch eine Menge Leidenschaft.
Ja. Jenny, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ganz vorbei ist es noch nicht. Ich habe ganz am Schluss noch ein paar schnelle Entweder-Oder-Fragen für dich.
Okay, ja.
9-to-5 oder Nachtschicht?
Nachtschicht.
E-Mails am Wochenende oder Rechner zu?
E-Mails am Wochenende.
Allein gründen oder im Team?
Ich habe ja allein gegründet, bin aber ein starker Verfechter, ein großartiges Team zu haben. Also von daher, die Reise startete allein, aber jetzt gibt es ein gutes Team
jetzt
an Bord.
Jetzt ein Team. Ja. Seriengründer oder Langzeitchefin?
Langzeitchefin.
Okay. Also nicht bald ein neues Startup im Team gegründet.
Also wir haben noch einiges vor in der Beauty-Industrie. Also von daher ist mir alles andere als langweilig.
Okay. Kopieren oder selbst erfinden?
Selbst erfinden.
Pediküre oder Maniküre?
Beides.
China oder Europa?
Europa.
Wie kaufst du privat ein? Offline oder online?
Online.
Bar oder mit Karte? Wahrscheinlich dann Karte.
PayPal viel.
Ja, PayPal. Kann ich auch noch mit als Option reinnehmen. Geld anlegen oder ausgeben?
Anlegen.
Mikromanagement oder Selbstmanagement?
Selbstmanagement.
Zuckerberg oder Bezos?
Zwei Männer nur?
Ja, muss ich nochmal eigentlich mal meine Liste erweitern.
Ich glaube, das kann ich gerade, nee, das...
Kann es einmal passen?
Ich passe.
Okay.
Apple. Auch schon interessant, dass dann nur zwei Männer auf dieser Liste
sind. Ja, ja, ja. Ich nehme das Feedback auf und erweitere meine Liste beim nächsten Mal.
Okay.
Apple oder Google?
Beides.
Okay.
Sorry.
Alles gut. Nicht so entscheidungsfreudig heute. Zebra oder Einhorn?
Einhorn.
Venture Capital oder Bootstrapping?
Venture Capital.
Okay. Und als letzte Frage noch, hast du eine spannende Person, die wir in unseren Podcast hier als nächstes holen sollten?
Eine spannende Person, mit der ihr euch auseinander...
Aus der Startup-Szene,
die mich fasziniert. Ihr habt ja wahrscheinlich schon mit der Anni von Female Company gesprochen. Die finde ich... Ja, okay.
Die war in einer unserer letzten Folgen tatsächlich.
Okay. Die hätte ich jetzt natürlich gesagt. Die finde ich ganz großartig. Sophie Chung von... Finde ich natürlich auch toll. Die saß wahrscheinlich auch schon bei euch.
Wer?
Sophie Chung.
Ja, die hatten wir schon mal im Video-Interview einiger Zeit.
Ja.
Geht auch auf zum Beispiel Investorenseite, ging auch, falls du jetzt irgendwie noch einen von deinen spannenden Business Angels...
Mirko Kaspar. Ja, großartig, weil ganz großartiger Business Angel, sitzt auch im Board von Gitti, Geschäftsführer von Mr. Spex, einfach total guten Unternehmergeist, tolle Vision auch für das Markenthema und einfach unfassendes Know-how auch in der Startup-Szene und eine richtig gute Energie, wahnsinnig nahbar, mit dem solltet ihr mal sprechen.
Okay, super. Schreibe ich mir auf.
Cool.
Vielen Dank, dass du hier warst. Hat Spaß gemacht
und
bis bald.
Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke dir, Sarah.